Es ist heute so ein Morgen, wo manche brudeln. Die einen sagen, jetzt ist es zu warm und die anderen schimpfen, dass es regnet. Dann ist es für uns Zeit, dass wir unserem Herrn danken. Wir wollen das tun mit dem Lied 345, die Verse 1, 2 und 4. 345. Unser Anfang geschehe in Jesu Namen. Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Wir wollen beten. Ja, Herr, wir haben heute Morgen vielfältigen Grund, dir zu danken. Für das Leben, das du uns schenkst, für die Durchhilfe in den letzten Tagen, aber am allermeisten, dass du jetzt an uns dienen willst. Nicht wir können dir dienen, Herr, sondern du willst heute Morgen dir Zeit nehmen, um uns zu bedienen in deiner Liebe, in deiner Fürsorge. Ja, Herr, du willst zuerst die ganzen Lasten wegschleppen, die auf uns liegen, die Schuld der vergangenen Tage, das Unrecht, das Böse, das uns niederdrückt. Lass uns so frei werden, wie nur deine Erlösung uns jetzt befreien kann, dass wir dir dann mit unserem ganzen Leben den Dank wenigstens kümmerlich erstatten können. Herr, so wirke jetzt an uns, auch in diesem Gottesdienst, und höre all das, was wir dir in der Stille sagen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Ich lese als Schriftlesung einen Abschnitt aus 2. Korinther 6. Da schreibt Paulus von dem Dienst für seinen Herrn, wie er hier niedergedrückt wird. Wir geben niemand ein Ärgernis, auf das unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allen Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Revolutionen, in Aufruhren heißt hier, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, in dem Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Schande, durch böse und gute Gerüchte. Als die Verführer, die so beschimpft werden und doch wahrhaftig, als die Bekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht ertötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Wir wollen das Lied von Philipp Friedrich Hiller singen, es jammere, wer nicht glaubt. 304, alle Verse. 304.
haben heute als Predigttext Johannes 12, Vers 20 bis 50. Und wie ich davor saß, dachte ich, ich muss von Ihnen die Erlaubnis erbitten, dass ich nur die ersten 6 Verse nehme, statt die angegebenen 30. Sonst kämen Sie nicht mehr zum Mittagessen nach Hause, nur darum. Johannes 12, Vers 20 bis 26, was Menschen von Jesus abstößt. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufgekommen waren, dass sie anbeteten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt Andreas, und Philippus und Andreas sagten es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass des Menschen Sohn verherrlicht werde. Verherrlicht, das heißt doch, jetzt kommt es zur ganz großen Klarstellung vor der Welt. Jetzt darfst du der Letzte sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Herr, erkläre uns dieses harte Wort. Amen. Wir haben letztes Mal davon gesprochen, dass viele Menschen von Jesus angezogen werden. In großen Scharen kommen sie zu ihm. Wir hatten in der letzten Woche eine Tagung der Missionen in Norddeutschland. Und wir hörten wieder aus vielen Kontinenten dieser Welt von diesem großen Aufbruch, der in diesen Jahren für mein Begreifen schier beispiellos ist. In den letzten Jahren hatten wir in Afrika Länder, in denen oft in einem Ort 1500 Menschen auf einmal getauft wurden. So ist es in Äthiopien geschehen. Und gerade dort in diesen Ländern erfahren wir, dass kurz darauf die Türen zugeschlossen werden und dass es nur noch unter Lebensgefahr möglich ist, auch zu einem Gottesdienst sich zu versammeln. Es liegt so ganz nah beieinander, nicht bei uns heute, aber draußen in der Welt, dieser große Aufbruch zu Jesus hin und auf der anderen Seite die verschlossenen Türen. Darum hängen die beiden Predigten heute eng zusammen, von dem großen Zug der Menschen zu Jesus hin. Und damit muss ich auch heute noch einmal anfangen, bevor ich das andere sagen kann, was Menschen zu Jesus, von Jesus abstößt. Ich habe heute nur 2 Punkte. Das erste, enttäuschte Menschen auf der Suche. Es waren Griechen nach Jerusalem gekommen. Was haben die denn in Jerusalem verloren? Die Griechen haben doch solch eine hohe Kultur. Ich ging in ein humanistisches Gymnasium. Noch heute also sieht man die griechische Geisteswelt als das Beste für einen Schüler an. Uns hat man immer erzählt, dass das humanistische Gymnasium doch noch besser wäre als das naturwissenschaftliche. Und es gibt viele, die heute, 2000 Jahre später, noch nach Griechenland reisen, um die Trümmer der Akropolis zu besichtigen. Damals gab es doch viel herrlichere Heiligtümer in Griechenland. Was wollten denn diese Griechen dort in Jerusalem haben? Sie hatten doch Platon und Sokrates und viele andere große Leute. Merkwürdig. Dort in dieser großen griechischen Geisteswelt leben Menschen, die suchen. Es ist etwas Wunderbares um den suchenden menschlichen Geist. Nie wollen wir den abwerten, wenn Menschen aufbrechen und sich nicht genug sein lassen. Fragen können wunderbar sein, wenn man wirklich nach dem sucht, was diese Welt zusammenhält. Und wenn man sich nicht zufrieden gibt mit vordergründigen Antworten der Philosophie oder der Wissenschaft. Und so waren sie nach Jerusalem gekommen und suchten dort beim Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sie waren hinaufgezogen zum Tempel, sie hatten die wunderbaren Gottesverheißungen des Alten Testaments gehört, aber das alles war ihnen immer noch nicht genug. Diese unersättliche Suche, die gefällt mir. Glauben Sie nur nicht, dass das nur damals so gewesen wäre. Es gibt heute Menschen um uns her, die mit diesem Heißhunger suchen, die von einer Religion zur anderen wandern, von einer Heilslehre zur anderen, weil sie das eben noch nicht gefunden haben, was die Antwort allein sein kann. Ach, denke ich, wenn da oben einer im Tempel gestanden wäre und gedacht hätte, diese Griechen, die kann ich doch begeistern für den altjüdischen Tempelkult. Das wäre doch furchtbar gewesen. Wenn er gedacht hätte, ich mache da oben einen Abend und erkläre diesen Griechen, die hergereist sind, die Altersversorgung der Priesterschaft oder wie bei uns die Eintreibung der Zehntsteuer in Israel funktioniert. Liebe Freunde, ich habe manchmal Angst, dass wir unsere Mitchristen und Mitmenschen hier mit nebensächlichen Themen aufhalten, über Organisationsfragen der Kirche, als ob das suchende Menschen interessieren würde. Diese Griechen, die wollten doch wissen, wozu lebe ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens? Und wir wollen von dem reden, was Menschen allein in ihrem Suchen weiterhelfen kann. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, dass wir davon sprechen, wie die Dinge der Welt vergänglich sind. Das könnte ein gutes Predigtthema sein. Ach, das merken doch die Leute am allerbesten, wie die Dinge der Welt vergänglich sind, wie Geld entwertet wird. Wie heißt dort vorher in der Bildzeitung, Dollar stürzt in die Inflation, das weiß doch jeder. Da braucht man doch keine Predigt mehr dazu. Oder dass das Leben verrinnt und dass Menschen sterben müssen, das müssen wir doch nicht verkündigen, das spüren doch die Menschen. Oder dass es in der Welt das Böse gibt, darunter leiden diese Menschen doch. Was ist das Sehnen dieser Menschen? Es bricht aus diesen Griechen heraus, wir wollten Jesus gerne sehen. Das wollen wir immer wieder in unseren Tagen so offen sagen, auch wenn sich manche darüber ärgern. Das ist der einzige Dienst, den wir heute tun können, unseren suchenden Zeitgenossen immer wieder zu sagen, das ist unser Thema, alles andere ist Randsache. Darum geht es uns bei unseren Gemeindeveranstaltungen, Menschen den Weg zu Jesus zu zeigen. Wir haben Angst, wir könnten ihnen im Wege stehen, dass die anderen immer nur uns sehen und dann über die Christen reden oder über die Kirche oder über die Hofhagegemeinde oder über die komischen Pfarrer und dass sie nicht Jesus sehen. Darum wollen wir laut sagen, das andere ist alles Nebensache. Das andere kann man alles anders organisieren. Aber ihr müsst Jesus sehen. Er ist es. Was hat denn diese Griechen an Jesus angezogen? Man muss darüber nachdenken. Ich meine, dass Jesus so positiv war. In unseren Tagen werden ja die Christen immer mit so Etikettnamen belegt. Wo gehörst du hin? Bist du progressiv oder konservativ oder altmodisch oder was bist denn du? Wenn mir einer einen Namen geben wollte, den ich mir gefallen ließe, dann wäre es nur dieser Name. Ich will positiv sein. Ich will Ja zum Leben sagen. Die Menschen in der Welt, die sind ja alle längst enttäuscht. Die haben doch keinen Mut mehr. Die hängen doch nur noch den Kopf nach unten. Das war das Anziehende bei Jesus, dass er nie ohne Hoffnung war. Menschen sind ohne Hoffnung. Was soll ich denn noch schaffen? Wozu lebe ich denn? Hat alles noch einen Sinn? Bei Jesus war immer Hoffnung. Menschen sind mutlos. Jesus war nie mutlos. Nicht einmal in der Passionswoche war er mutlos. Nicht einmal im Angesicht des Todes war er mutlos. Menschen sind enttäuscht. Jesus war nie enttäuscht. Das hat sie angezogen. Das soll unser Predigtthema sein, dass wir sagen, es lohnt sich zu leben. Es lohnt sich, Mensch zu sein. Und Mensch zu sein ist etwas Großes, weil dahinter ein wunderbarer Gedanke Gottes steht. Ich stelle mir das so vor, wie diese Griechen dort irgendwo in einer Basarstraße Jerusalems Jesus reden hörten, von Ferne. Sie kamen nicht durch, weil da so viele andere standen. Und sie hatten ja ihre schweren Probleme. Menschen reden immer nur über Probleme. Menschen reden über Schwierigkeiten. Und dann redet Jesus von einem Weg, den man gehen kann. Und einen Weg, der zum Frieden und zur Seligkeit führt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das reiche, unbegrenzte, erfüllte Leben. Das zog diese Männer an. Wir wollten Jesus gerne sehen. Wir wollen doch Leben haben. Wir wollen ihm einmal persönlich begegnen. Darum brechen viele Menschen auf und suchen ihn. Wir haben ein Thema, das wir in die Welt hineinrufen wollen. Wir wollen das so weit wie möglich bekannt machen, hinausrufen. Ein positives Thema. Leben lohnt sich. Nun aber, was bietet Jesus? Und da sind wir bei dem, was Menschen abstößt. Können Sie das noch einmal sehen in seinem ganz harten Gegensatz? Viele Menschen kommen her. Viele saßen ergriffen zum ersten Mal unserem Gottesdienst, nachdem wir sie eingeladen haben. Vielleicht sitzt jetzt einer unter uns, der seit langer Zeit es einmal wieder gewagt hat. Und irgendwie rührt ihn das ganz tief an und er spürt, das ist eine Antwort größer und weiter als alles, was ich bisher kannte. Und dann hört er hin, was bietet mir nun Jesus als Lösung? Und dann ist er abgestoßen. Warum denn? Was bietet Jesus? Er hat diesen Männern, diesen Griechen, kein Wunder gegeben. Es wäre eindrucksvoll gewesen, wenn er ihnen ihre Bandscheiben geheilt hätte, auf einmal. Oder ihre Kopfschmerzen weggenommen hätte. Ihre Wirtschaftsnöte gelöst hätte. Oder was uns jetzt im Augenblick als Last bewegen mag. Jesus hat Wunder getan. Aber er hat viel häufiger auf Wunder verzichtet. Nicht, weil er es nicht könnte, sondern weil er sagt, ich will Größeres geben. Viel, viel Größeres. Und was ist das Größere? Das Größere ist sein Sterben. Das soll größer sein. Jetzt wissen wir wieder, warum Menschen abgestoßen sind. Das ist doch keine Antwort auf das Suchen der Menschen, auf lebenshungrige Menschen, die sich um Jesus drängen, dass er ihnen Sterben anbietet. Jesus sagt, wenn ich euch was ganz, ganz Großes anbieten soll, dann erzähle ich euch die Story vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und verwäst und die feuchten Erdschollen liegen drüber und es verschimmelt. Keiner achtet mehr darauf. Das ist das Geheimnis des lohnenden, reichen, ewigen Lebens. Und wer das haben will, der muss wie ein Weizenkorn in die Erde fallen können. Darum haben doch so viele Konfirmanden sich immer wieder abgewendet, weil sie gemerkt haben, ich muss irgendetwas in meinem Leben aufgeben. Das haben wir doch entdeckt bei so vielen Freunden, die sich noch dreimal umgedreht haben, bevor sie unsere Kreise verlassen haben. Und bei uns selber mag es im Augenblick zerren, soll ich das wirklich für Jesus hergeben und opfern und auf den Tisch legen? Kann ich es nicht mitnehmen? Und Jesus spricht von einem Weizenkorn, das in die Erde fällt und verwest. Das ist doch nicht anziehend für lebenshungrige Leute, für Menschen, die das Leben gewinnen wollen. Doch. Jesus sagt, euer Leben ist so oder so einem verwesenden Weizenkorn gleich. Wir können in der Welt uns Ehre und Schätze und Reichtümer zusammentragen, wie wir wollen. Am Ende fällt das Weizenkorn in die Erde und verwest. Unser Leben ist so sterblich. So sterblich, dass sich viele Menschen betrügen mit falschen Hoffnungen am Sterben. Als ob es doch irgendwo weitergeht und lebt und so weiter. So hart ist das, alles Fleisch ist wie Gras und seine Güte wie die Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Ja, Gras ist das Volk. So vergänglich sind wir. Wir spüren das alle, dass unser Leben so verwest. So ein junger Mensch wird sich anstrengen und mühen, um seinem verweslichen Leben noch etwas abzugewinnen, um dieser Samenkornexistenz doch etwas Bleibendes zu erobern. Und ich verstehe, dass heute junge Menschen frustriert sind, wie man so modern sagt. Dass sie frustriert sind, weil sie spüren, die Berufschance bietet es mir nicht mehr. Es ist sogar schon fraglich, ob ich überhaupt diese Karriere machen kann, die ich brauche. Dann liegt das ja gar nicht an diesen Zeiterscheinungen, die uns so viel Kummer machen und die Depressionen hervorrufen oder die junge Menschen zum Verzweifeln bringen. An dem liegt es ja gar nicht. Sondern, dass wir uns täuschen lassen, als ob wir durch diese Karriere, die wir einmal angestrebt haben, unserem Leben mehr abbringen könnten. Bleibendes, ewiges, großes. Darum sind wir so wild in der Arbeit beschäftigt. So manche Menschen, die nichts anderes mehr kennen, um ihrem Leben etwas Bleibendes abzuringen, weil sie es nicht wahrhaben wollen, dass sie ein verwesendes Samenkorn sind. Und Jesus sagt, es ist eine ganz, ganz große Befreiung, wenn man diese Samenkornexistenz akzeptiert und sagt, ja Herr, das bin ich. In einem noch viel tieferen und umfassenderen Sinn hat das Jesus gelebt. Er wollte mit seinem Leben nicht mehr sein als ein Weizenkorn, das in die Erde fällt. Aber bei Jesus geht's weiter. Dass er stirbt und viel Frucht bringt für Gott. Und darum steht hinter seinem kleinen, unscheinbaren Leben viel, viel Größeres. Darum meint Jesus, dass das das Anziehendste in der Welt ist, dass gerade Menschen auch darauf hören sollten, die abgestoßen sind von der Nichtigkeit ihres eigenen Lebens. Es gibt doch ein Ziel. Es ist nicht wahr, dass man nichts hinübernimmt in die Ewigkeit. Man kann sogar viel hinübernehmen, viel, wenn man nur Frucht bringt für Gott. So klein mein Leben ist, so stark es auch verwest, wenn Gott nur Ja dazu sagt. Ich wollte das heute jungen Menschen und alten Menschen zurufen. Alten Menschen, die sagen, zu was lebe ich noch? Mein Leben ist gelaufen und ich weiß nicht mehr, warum Gott mich noch leben lässt mit meinen Beschwerden. Oder ein junger Mensch, der sagt, wozu lebe ich? Was ist der Sinn? Nichts Großes in Menschenaugen. Aber dieses Große, dass ich vor Gott etwas wagen darf, indem ich sterbe, indem ich für mich nichts mehr will, aber für Gott etwas Großes. Und sage, Herr, es ist gar nicht wichtig, dass ich groß erscheine und dass ich glänze und dass ich leuchte, wenn nur Frucht daraus wird für viele. So wie Jesus in dieser Passionszeit beten konnte, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein, dein Wille. Wenn mein Leben nur so gleichförmig wird mit dem, was Gott vorhat, nichts für mich, gar nichts mehr für mich. Und Jesus sagt, daran entscheidet sich alles. Entweder willst du etwas für dich erjagen in deinem Leben, du trachtest nach hohen Dingen, trachte nicht danach. Sonst wirst du dein Leben am Ende verlieren und vor Gott wird es ein Nichts sein. Oder, da sagt Jesus, du hast dein Leben, hassen. Du willst nichts mehr für dich. Alles für Gott, alles für die anderen. Alles soll nur noch Frucht sein für ihn. Wir wissen, dass uns Gott in unserer Nähe Zeugen gegeben hat. Menschen, die vielleicht gar nicht lang gelebt haben. einer, den viele von uns kennen, der wenig über 20 Jahre alt wurde und dessen Lebensmotto für uns heute im Rückblick hieß, dass nur etwas für die Sache Jesu herauskommt. Das ist das, was Jesus meint, dass dieses Leben mehr ist als alles andere. Mehr als ein Leben, das in den Augen der Welt glänzt und leuchtet. Und dann fragt uns Jesus, welche Lebensinhalte wollen wir uns heute geben? Was ist das? Und wenn einer eine große Karriere vor sich hat, wenn er sie nicht vor Jesus leben kann und nicht aus seiner Hand nimmt und im Gehorsam vor ihm lebt. Es kann sein, dass Jesus auch große Aufgaben gibt, aber wenn sie nicht aus seiner Hand kommt, ist es ein Irrweg in die Verwesung. Trachte nicht nach hohen Dingen, trachte nach den höchsten Dingen, dass dein Leben Frucht trage. Wir denken an kranke Leute und da sitzen erstaunlich viele auch in unseren Gottesdiensten, denen Gott viel, viel zerbrochen und zerschlagen hat. Und dann sage ich es ihnen so mutig drauf zu, es ist gut, dass Gott es ihnen zerschlagen hat, so wie er uns allen Dinge zerschlagen kann. Weil Gott sagt, darin lag's gar nicht, wo du es gesucht hast. Es lag gar nie bei diesen großen Zielen, die du erstrebt hast und die du aufbauen wolltest. Er kann viel, viel zerschlagen. Jesus hat auf so viel verzichten können. So viel wird Gott uns gar nicht aufladen wollen an Verzicht. Viel, viel weniger müssen wir tragen. Aber am Ende war er der, der das große, erfüllte Leben hatte. Ich darf vor meinem Herrn all das niederlegen, was das eigene ist. Das, was ich selber aufbauen will. Das Große, das Allergrößte ergreifen. Wenn das Weizenkorn heute, jetzt nicht in die Erde fällt und erstirbt, wenn ich das nicht einmal vor meinem Herrn klar mache, so bleibt's allein. So allein kann man durch die Welt gehen mit seinen großen Gaben, die einem Gott anvertraut hat und nie Frucht bringen. Wenn es aber erstirbt, so bringt's viel Frucht. Amen. Wir wollen das Lied 547 singen. In diesem Jahr ist es 150 Jahre her, dass Ludwig Hofacker gestorben ist. Und wir sind ja bei diesem Lied immer wieder in Gedanken mit ihm verbunden, weil dieses Lied ihn aufgerichtet hat in seinen großen körperlichen Schwachheiten. Und er hat dieses Lied von Philipp Friedrich Hiller immer wieder zitiert und angeführt, wenn ich an mir selbst verzage, weil er die Spuren des Todes und des Sterbens in seinem Leben erfahren hatte. Jetzt im Februar vor 150 Jahren hat man ihm Finger noch amputieren müssen. Es war so ein langsames Absterben dieses Mannes mit 30 Lebensjahren. Und dann wusste er, dass Gott gerade im Schwächsten die größten Siege erringen kann und am meisten Frucht wirken kann. Wir wollen dieses Lied 547 alle Verse singen.
Thank you.
wollen beten. Du, unser Herr, vor dir stehen wir mit dem Stolz und mit der Ehrsucht, mit dem ganzen Hochmut, der uns so oft erfüllt, wo wir im Trotz gegen dich, unserem Leben, das schon vom Tod gezeichnet ist, etwas Bleibendes abbringen wollen. Herr, wir beugen uns vor dir, wir beugen uns unter deine gewaltige Gerichtshand. Wir sehen nicht nur, wie der Tod und die Krankheit unser Leben zeichnet, sondern wie auch Mächte des Verderbens uns immer wieder in der Gewalt haben und uns bestimmen, zu Bösem tun. Da wollen wir nur vor dir alles hintragen, in unserer ganzen Ohnmacht und Schwäche. Und wir wissen, dass du aus solchen nichtigen Menschen noch einmal etwas ganz Neues machen kannst, heute schon, mitten in dieser Welt. Nimm du unser Leben und mache daraus etwas zum Lob deiner großen Herrlichkeit. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Gebrauche uns so zu deinem Dienst, dass etwas für deine Sache herauskommt. Wir befehlen dir jetzt all diese an, die durch schweres Leiden hindurchgehen und die dein Reden dort nicht verstehen und die deinem Wort verschlossen sind. Erreiche du sie und lass uns es gelingen, dass wir sie erreichen, auch die, die wir jetzt besuchen wollen und mit denen wir reden wollen und denen wir von diesem Geheimnis sagen wollen, dass du dort, wo das Leben verloren wird, neues Leben, fruchtbringendes Leben schenken willst. Gebrauche uns dazu, dass wir in dieser Welt viel Frucht bringen für dich. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen vom Lied 221, Vers 5. Dort ist ein anderes Bild gebraucht vom Senfkorn, das wächst und weite Wirkung hat. 221, Vers 5. Veranstaltungen stehen in unserem alten Notizenzettel noch drin für die nächste Woche. Einiges Nette. Ich will noch mal auf den Film hinweisen, die Zuflucht. Es ist uns wichtig, dass wir Menschen dazu einladen, die nicht zu einem Gottesdienst kommen.
Die Abendveranstaltung um 8 Uhr war ja in den letzten Tagen immer vorher ausverkauft. Man muss dann vielleicht vorher sich im Vorverkauf schon eine Karte sichern. Wir sind sehr erfreut, dass dieser Film so ankommt, und wir bitten Gott, dass er Frucht schafft, auch aus dieser Veranstaltung. Wir haben gestern wieder gepackt für den Gemeindetag, weil der Versand von hier ausgeht. Wir freuen uns, dass aus ganz Deutschland und darüber hinaus Bestellungen kommen für diese Werbematerialien. Es waren jetzt die letzten Samstage immer die gleichen, und ich habe da ein bisschen Sorge. Ich denke, vielleicht sitzt jetzt jemand da, der so ein bisschen nur gastweise hier unter uns ist. Kommen Sie einmal in so eine Dienstgemeinschaft, da werden Sie staunen, wie schnell man dann Gemeinschaft findet. Dann werden Sie nie mehr meinen, Sie seien allein. Das ist schön. Und da sind nette Leute dabei. Ich habe zum Beispiel auch mitgemacht. Und da lernt man sich kennen, da hat man auch Zeit, ein bisschen dabei zu plaudern. Diese Vorbereitungshefte, dieses Arbeitsheft vom Gemeindetag, das liegt an den Ausgängen auf, wer es mitnehmen will, wer es nicht zugesandt bekommen hat. Am Freitag ist Weltgebetstag der Frauen. In unserem Gemeindehaus ist auch eine Veranstaltung um 20 Uhr. Wir feiern im Anschluss das Abendmahl. Dazu möchte ich Sie einladen. Das Abendmahl trägt ein Geheimnis in sich, dass Jesus da zu Menschen kommt und sie im Glauben gewiss macht. Das Opfer heute ist von unserer Kirchenleitung für die Studienhilfe ausgeschrieben, für die Ausbildung der Theologen. Und dann möchte ich noch unsere Sterbefälle. Ich habe es dabei gehabt. Verstorben in der vergangenen Woche, Frau Marianne Arzt, 74 Jahre, Dobelstraße 3. Frau Lore Traub, 81 Jahre, Bobserwaldstraße 30. Frau Gertrud Lotter, 70 Jahre, Steinkopfstraße 20. Dann nehmen wir auch Anteil, die Steinhoffs haben ein Kindlein bekommen, das Gott wieder zu sich genommen hat. In der vergangenen Woche, das Kind war krank, vermutet man, ist nach 2 Tagen wieder heimgeholt worden. Bei einer dieser Bestattungen hatten wir das Wort Jesu: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir wollen um den Segen unseres Herrn bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.